Hallo Sascha.
Hallo.
Zeltlager, Leibesübungen und militärischer Drill gehören zu unserem Bild von der Jugend im Dritten Reich. Muss das denn nun korrigiert werden?
Das muss nicht korrigiert werden in der Hinsicht, weil ich ja nicht wirklich etwas bislang völlig Unbekanntes entdeckt habe, sondern die Geschichte von oppositionellen Jugendklicken ist schon seit den späten 70er, frühen 80er Jahren in der Geschichtswissenschaft bekannt. Es ist nur bislang nie darüber gesprochen worden. Und natürlich ist es auch so, dass gerade ab 1939, als dann die Hitlerjugend Pflicht wurde, auch wirklich ein Großteil der deutschen Jugendlichen Mitglied der HJ gewesen sind. Es aber doch eine ganze Anzahl von Jugendlichen gegeben hat. Der Reichsjugendführer der HJ, Arthur Axmann, hat zum Beispiel 1942 gesagt, dass etwa 20% aller HJ-Mitglieder zu den kriminellen bzw. politisch oppositionellen Jugendklicken zu zählen seien. Und das zeigt ja schon, dass eben eine ganze Anzahl von Jugendlichen keine Lust auf Hitlerjugend hatten und auch jede zur Verfügung stehenden Freiraum genutzt haben, um dort rauszukommen.
Aber du sagst auch selbst, so omnipräsent war die HJ gar nicht. Also warum ist das dann so?
Das hat was damit zu tun, der Dienst in der Hitlerjugend fand ja nur zweimal in der Woche statt. Also bis Kriegsbeginn gab es Mittwochabend den sogenannten Heimabend. Da wurden also von Volkslieder singen über aus Hitlers Mein Kampf vorlesen bis zu weltanschaulichen Schulungen veranstaltet. Und dann gab es noch den Außendienst, der fand meistens samstags oder sonntags statt, was de facto so Drillübungen waren, so Marschieren, Üben, Geländespiele und solche Sachen. Und den Rest der Woche gab es keinen HJ-Dienst. Also im Gegensatz zu der Hitlerjugend, die eben zweimal in der Woche ein mehr oder weniger anspruchsvolles Freizeitprogramm anbot, es eben für diese Cliquen, die sich zwanglos in den Wohnvierteln getroffen haben, es darüber hinaus viel einfacher war, ein zwangloses und ansprechendes Jugendleben sich selber zu gestalten, weil sie eben jeden Nachmittag, nach Feierabend, nach Schulschluss, wenn die Lehre zu Ende war oder wenn man fertig war mit Arbeiten, ist man dann eben noch im öffentlichen Raum zusammengekommen, wie man das heute auch von Jugendcliquen kennt.
Und wie genau kann man sich dann diese Zusammenschlüsse vorstellen? Also gab es dann auch, weiß ich nicht, dass die ein Tuch hatten, womit sie sich identifiziert haben? Oder war das fernab von Uniform, war das wirklich nur so eine Klickenbewegung?
Wir sprechen hier vor allen Dingen erstmal von einer Jugendbewegung oder von Jugendgruppen, die fast ausschließlich aus Arbeiterjugendlichen bestand. Und die kamen also dort im öffentlichen Raum zusammen, haben so ein jugendtypisches Alltagsleben gepflegt und darüber hinaus hatten sie aber alle aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es jetzt persönliche, politische, religiöse Gründe, die Hitlerjugend abzulehnen. Und das haben sie dann auch nach außen hin demonstriert und das ist das Kuriose, dass das überall in Deutschland passierte, aber unabhängig voneinander. Also die Cliquen aus Köln, die kannten nicht die in Leipzig und auch nicht die in München oder in Berlin, aber trotzdem haben sie alle einen relativ einheitlichen Dresscode gehabt. Sie zogen sich also grob gesagt so bayerische Trachten an. Das war damals so das oppositionelle Jugendoutfit, also mit Lederhose, karierten Hemden und manche haben dann noch eine Mütze getragen. Für Leipzig ist das bekannt, weil da gab es eine ganze Anzahl von Leipziger Meuten, die eher so einen linken Background hatten, die also aus so linken Arbeiterfamilien kamen, die haben dann rote Halstücher getragen und sowas. Das gab also durchaus in der Öffentlichkeit für diese Cliquen Möglichkeiten, ohne dass es was direkt Verbotenes war, sich kleidungsmäßig von der HJ abzusondern.
Gruppen wie die Edelweißpiraten oder sicher bekannter die Weiße Rose haben ja durchaus aktiv Widerstand geleistet. Nun heißt es auch, diese Jugendkulturen, die waren so gegen das Hitler-Regime, aber dieses aktive Widerstand leisten, gilt das denn für alle Jugendkulturen?
Also es gibt unter diesen verschiedenen Jugendgruppen eine unterschiedliche Qualitätsstufe von Nonkonformität gegenüber dem NS-Regime, Opposition bis hin zu Widerstand. Also zum Beispiel die Weiße Rose, das ist ja eine Gruppe, die nicht aus jugendkulturellen Gründen zusammengekommen ist, sondern weil sie, das war eine Studentengruppe, die sich ja auch so in einem sozialen Zusammenhang eben auch als einen politischen Zirkel verstanden haben. Was sie gemacht haben mit ihren Flugblättern, das war schon Widerstand im engeren Sinn, weil ihre Handlungen sich eben fundamental gegen das NS-Regime gerichtet haben. Hingegen viele, auch von den Edelweißpiraten-Klicken, ging es ja in erster Linie um ihre Freizeitgestaltung, um ihre Freiräume und die haben natürlich auch eine ablehnende Haltung gegenüber der HJ gehabt, aber nur in den seltensten Fällen ist das dann auch in Widerstand im engeren Sinne dann gemündet, sondern die meisten dieser Jugendklicken, die aufgrund kultureller Vorlieben zusammengekommen sind, sei es also jetzt Swing-Jugendliche oder Meuten oder Edelweißpiraten, das war eher so eine Nonkonformität bzw. eine Opposition gegenüber dem NS-Regime.
Wie das mit den Mitgliedern der Weißen Rose ausgegangen ist, das wissen wir ja. Die wurden zum Tode verurteilt. Wie sind die Nazis mit anderen Jugendkulturen umgegangen?
Also es gab da eine sehr breite Palette an Repressionsmöglichkeiten, die also auch voll ausgeschöpft wurden. Das ging los, dass der HJ Streifendienst diese Gruppen beobachtet hat, seine Informationen an die Gestapo weitergemeldet hat. Die Gestapo hat daraufhin dann Leute zum Verhör geladen, stellenweise auch über Wochen inhaftiert gehabt. Es gab Anklagen gegen solche Gruppen wegen Neubildung von Parteien, auch wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Für Leipzig ist das zum Beispiel bekannt. Es gab darüber hinaus seitens der Jugendämter solche sogenannten Jugendschulungslager, wo also Jugendliche ohne Gerichtsbeschluss für mehrere Wochen, stellenweise mehrere Monate zwangseingewiesen wurden. Das gab es in Leipzig, das gab es in Erfurt, das gab es in Köln. Für die Hamburger Swing-Jugend ist zum Beispiel bekannt, dass eben dort auch Jugendliche auch in Konzentrationslager eingewiesen wurden.
Du schreibst auch, dass diese Jugendgruppen gar nicht so große Angst vor dieser Verfolgung hatten. Das scheint ja schon ein bisschen überraschend, wenn man hört, was die Folgen sein konnten.
Ja, aus heutiger Sicht erscheinen manche Dinge geradezu naiv, die diese damals gemacht haben. Das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, dass diese von den Nationalsozialisten natürlich ungewollten Freiräume, die die Jugendlichen besetzten, doch um einiges größer waren, als wir uns das heute vorstellen konnten. Also allein die Tatsache, dass 1938, 1939 in Leipzig Jugendliche mit roten Halstüchern rumgelaufen sind, was ja damals ein explizites linkes Symbol gewesen ist, und sie das quasi eher so als so eine, ja heute würde man sagen, so eine punkermäßige Provokation verstanden haben. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, dass Leute die NS-Diktatur in der Hinsicht so weit herausgefordert haben. Dass sie natürlich dann umso massiver auch zurückgeschlagen haben. Das ist auch eine Sache, die die Jugendlichen nicht unbedingt einkalkuliert hatten, sondern in manchen Dingen waren sie eben wirklich in gewisser Weise etwas sorgloser, etwas naiver und haben sich auch über die Folgen nicht so Gedanken gemacht. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn man so als Clique irgendwo wandern geht, in so einer einheitlichen Kluft, dann hatte man jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass man was unheimlich Verbotenes macht, sondern man dachte, ja, okay, das ist schon so ein bisschen grenzwertig, so die Hitlerjugend erkennt das schon, dass wir anders sind und fühlen sich vielleicht provoziert, aber innerhalb des Staates wird sich niemand provoziert fühlen. Und so war das eben auch so ein Taktieren mit Dingen. Also was ist vielleicht noch gerade so erlaubt und was ist schon verboten?
Die HJ war zwar überall, aber nicht jeder war drin. Im Gegenteil, nicht wenige Jugendliche haben sich im NS-Staat selbst in Gruppen und Cliquen organisiert, mal mit, mal ohne aktiven Widerstand. Wie diese Jugendkulturen im Nationalsozialismus aussahen, hat der Historiker Sascha Lange untersucht und darüber ein Buch geschrieben. Meuten, Swings und Edelweiß-Piraten, Jugendkultur und Opposition im Nationalsozialismus heißt es. Die 224 Seiten sind im Ventilverlag erschienen und kosten 17 Euro. Und ich sag vielen lieben Dank für das Gespräch, Sascha.
Herzlichen Dank.